Und die Tatsache, dass Marco Rubio quasi noch einer der ist, der wie aus der ersten Amtszeit, wo eher klassische Republikaner mit eingezogen sind, für diese Stimmen eine Brücke zu bauen schien, machte ihn dann für beide Seiten relevant. Also für die ideologischen Trump-Verfechter auf der einen Seite und andererseits für die eher traditionellen Republikaner. Es geht erst im zweiten oder vielleicht auch erst im dritten oder vielleicht im wenigsten Blick eigentlich darum, die Menschenrechte im Iran zu unterstützen, zu tragen und das, was eben vielleicht die Werte der Amerikaner ehemals angeleitet haben in Bezug auf den Iran, die sind jetzt in diesem Moment erstmal sekundär. Hier geht es um Loyalität, hier geht es um Vertrauen, hier geht es auch um Ränkespiele innerhalb der Regierung. Worum es nicht geht, ist diplomatische Kompetenz, Weitsicht, Planung.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Es ist kompliziert. So könnte man den transatlantischen Beziehungsstatus beschreiben. Eher toxisch, sagen einige Beobachter. Weil es inzwischen eine in Anführungszeichen Freundschaft sei, die vom Weißen Haus an Bedingungen, an harte Forderungen geknüpft werde. Zu hören auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. We are a child of Europe. Wir sind ein Kind Europas, sagt der US-Außenminister. Eine europäische Liebeserklärung, die aber keine ist. Marco Rubio klingt zwar erstmal harmlos, nur nicht, wenn man genauer hinhört. Was wissen wir über den Chefdiplomaten? Was sind die Ziele des Mannes, der auch gleichzeitig National Security Advisor ist und mit als republikanischer Frontrunner gilt im Rennen um die nächste Präsidentschaft? München war nämlich auch eine Art inoffizielle Vorwahlbühne. Auch mit vielen demokratischen Schwergewichten. Über all das spreche ich mit einer deutsch-amerikanischen Politologin, einer Expertin für die transatlantischen Beziehungen. Sie war auch schon Korrespondentin für CNN, wurde an die Spitze der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik berufen, hat gerade ein Buch veröffentlicht, das es natürlich gleich auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Und so viel darf ich verraten, sie ist wegen ihrer Expertise unheimlich gefragt. Umso mehr freue ich mich, dass ich sie jetzt begrüßen darf. Catherine Klüver-Ashbrook, ganz herzlich willkommen bei The Wild House.
Danke für die Einladung.
Wie würden Sie denn aktuell die transatlantischen Beziehungen beschreiben?
Sie haben eine sehr unterschiedliche Sichtweise, je nachdem, von welcher Seite des Atlantiks man auf sie blickt. Die Amerikaner würden sagen, sie haben die Europäer so weit eingeschüchtert und verschüchtert, dass sie im besten Fall jetzt alles tun, was sie wollen. Jedenfalls, das ist das, was wir aus dem Mund nicht nur von Marco Rubio gehört haben, sondern vor allen Dingen natürlich auch von republikanischen Senatoren, die danach die Standing Ovations, die Marco Rubio in der Rede oder nach der Rede bekommen haben, so gewertet haben, als dass man den Europäern alles erzählen könne und sie wären leichtgläubig genug, darauf einzugehen. Und ähnliche Töne haben wir auch von Elbridge Kirby gehört, dem Sicherheitsberater des Verteidigungsministers, der sagte, die Europäer sollen Angstzustände bekommen. Das wäre ganz hilfreich dafür, das Verhalten zu verändern. Also quasi ein Diktat von der Seite der Amerikaner. Die Europäer sollten spuren, nicht nur ideologisch, wie sie es in ihrer Anmoderation gesagt haben, sondern tatsächlich auch strukturell. Auf der anderen Seite die Europäer, die jetzt das Gefühl haben, also so lassen wir eigentlich nicht mit uns umgehen. Tatsächlich ist das, mal abgesehen von den Standing Ovations, haben wir in den Side-Events der Münchner Sicherheitskonferenz immer mehr mitbekommen, wie sich konkretisieren soll, wie ein Europa nicht nur sich vertieft, sondern sich zunehmend unabhängig macht, gerade von den Vereinigten Staaten, aber auch von den Großmächten allgemein. Und vor allen Dingen auch noch mehr setzen möchte auf die Stärke außerhalb Europas für den Rest der Welt. Da sind wir bei der Idee der Mittelmächte. Also der Bruch ist eklatant da und aber auch die Sichtweise der einen Seite zur anderen Seite und der europäischen Seite auf die Amerikaner ist ganz, ganz unterschiedlich. Selbst da findet sich kein einheitliches Bild.
Ja, und die Rede haben Sie ja live mitverfolgt. Die war ja einmal für die Welt gedacht von Marco Rubio, aber auch für zu Hause, oder?
Unbedingt. Es war ein Angebot, was dort gemacht worden ist für die amerikanischen Wähler, für den starken, noch existenten starken Kern der MAGA-Koalition. Und das ist sowohl bei den sich ja anstellenden möglichen Kandidaten für 2028 jeweils nicht einfach. Marco Rubio hat eleganterweise vielleicht für sich verschwiegen, dass seine eigentliche persönliche Geschichte eine ganz andere ist als eine weiß-nationale, die er dort zum Angebot machte, sondern er ist das Kind kubanischer Asylsuchender, Migranten, die erst 1975 Amerikaner wurden, die sogenannten Naturalized Americans. All das spielte keine Rolle, denn das wäre eher eine Geschichte, die zum Motto der USA passt. E pluribus unum, aus vielen eins, steht auf jeder Dollarnote, die man vielleicht noch aus dem Urlaub in der Handtasche mit sich herumträgt oder im Portemonnaie. Das ist die Geschichte der Marco Rubio-Familie. Hier wurde etwas ganz anderes erzählt. Und Marco Rubio war auch noch durch die erste Amtszeit hindurch ein sehr deutlicher Kritiker von Donald Trump. Jetzt werden andere Angebote gemacht. Und beide möglichen Kandidaten, J.D. Vance, der Vizepräsident, und Marco Rubio auch als Secretary of State, haben tatsächlich Authentizitätsprobleme. Und wenn wir in einer Welt sind, in der Gefühle für Wahlen maßgeblich wichtig sind, dann haben sie in der Tat nicht nur quasi dem möglichen König, der sie dann auswählt, ne, den Thronfolger bestimmt, also Donald Trump, ein Angebot zu machen, sondern eben auch den Wählern. Und dieses Bild muss sich bei beiden noch so verändern, dass die Wähler ihnen die Glaubwürdigkeit abnehmen. Da sind sie beide noch nicht, aber Marco Rubio hat sich angeschickt, seine gesamte Geschichte neu zu erzählen, nicht nur den Europäern, sondern eben auch den Wählern zu Hause.
Und warum, mit welcher Intention?
Ja, die Intention ist tatsächlich, sich auf eine ideologische Linie zu bringen, die von denen sich sowohl J.D. Vance wie auch Marco Rubio erhoffen oder meinen, dass, weil die ideologische Linie besonders finanzstark ausgerüstet ist in den USA, der Umbau des Staates, der Umbau aber eben besonders auch im ideologischen Sinne, weiß, christlich, national, exkludierend, ne, die Deportationspolitik vorantragend, ein neues Amerika zu schaffen. Der Chef der Heritage Foundation, der sagte quasi um die Vorstellung herum, der Umbaupläne für Amerika, sagte, es wird die zweite amerikanische Revolution kommen. Das ist das Ansinnen hier. Und in diese zweite Revolution wollen sich die beiden nun ideologisch einordnen. Dazu gehört eben auch das ganz klare Bekenntnis zur Umdeutung der amerikanischen Geschichte. Das haben wir von Rubio in dieser Rede gehört. Von J.D. Vance haben wir sie schon im letzten Juli auf einer großen Rede quasi zum Unabhängigkeitstag gehört. Also beide beteiligen sich sehr aktiv an diesem großen Projekt. Na, Amerikas grundsätzliche Geschichte, und das in einem großen Jubiläumsjahr, 250 Jahre, werden die USA in diesem Jahr neu zu erzählen. Und das ist der Wunsch eben auch der Trump-Regierung. Es soll daraus nicht nur die Geschichte Amerikas, eine identitäre Geschichte werden, eines weißen Amerikas, die, ne, die Sklaverei hat es nicht gegeben, die Indigenen hat es nicht gegeben. Und diese Geschichte war eben die Chimäre oder das Märchen, was Marco Rubio den Europäern auftischen wollte. Auch wir in Deutschland sollen unsere Geschichte, wenn man so will, vergessen. Wir sollen aufhören, Vergangenheitsbewältigung zu betreiben und uns einreihen in die Geschichte der großen weißen westlichen Zivilisation. Dem hat der Bundeskanzler ja gleich von vornherein einen Abgesang erteilt. So denken wir nicht darüber nach, wie wir uns in der Welt zu positionieren haben.
Ja, das ist die Geschichte, die Sie auch weiter erzählen wollen. Schauen wir ganz kurz nochmal zurück. Donald Trump und Marco Rubio, die haben sich mal gleichzeitig um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner beworben. 2016 war das. Damals hatte sich Donald Trump über ihn lustig gemacht, ihn Little Marco genannt. Der hat ihn dann wiederum, glaube ich, Gauner oder Schwindler als Schwindler bezeichnet. 10 Jahre später ist Rubio jetzt der drittmächtigste Mann in der US-Regierungshierarchie. Zentraler Architekt von Trumps Außen- und Sicherheitspolitik. Donald Trump sagt jetzt über ihn, wenn ich ein Problem habe, rufe ich Marco an, er löst das sofort. Wie hat Rubio es geschafft, dass Trump ihn plötzlich so sehr schätzt?
Ich glaube, zwei Dinge sind da ganz wichtig. Das erste ist, er ist komplett eingeknickt. Er hat alles das, wofür er stand. Und nochmal, Marco Rubio ist ein ganz gestandener Senator gewesen, eine große Stimme in der US-Außenpolitik schon seit Jahren. Zum Teil sehr kritisch auch, was besonders die langen Auslandseinsätze der USA in der Welt einging, aber ganz generell ein relativ moderater, aber globalistischer, wenn man so möchte, Republikaner, wie im Übrigen es viele traditionelle Republikaner sind. Und dieser 180 Grad oder es ist fast eine 360 Grad Umdrehung, wenn man so will, weil jetzt eben ja auch die persönliche Geschichte von Marco Rubio geleugnet wird, die zeugt doch davon, wie viel Machtpolitik diese Regierung und diese Loyalistenriege zerfressen hat. Und aber eben auch, wie schwierig es war für Donald Trump in der Gruppierung der Loyalisten. Und nochmal die Loyalitätsbekundungen, das waren die größten Tests, um dieses Kabinett zusammenzustellen. Wie schwierig es dort war, Leute zu finden, die diese Arbeit machen würden. Denn nochmal, es ist ein kompletter Bruch, nicht nur mit der Geschichte der Republikanischen Partei, mit den internationalen Ansichten der Republikanischen Partei, die immer für Freihandel stand, für einen limitierten Haushalt, für einen schlanken Staat. Jetzt sind all diese Dinge entweder zerbrochen worden oder ins Extreme getrieben worden. Da muss ich schon jemand finden, der das mitträgt und der vielleicht noch mit ein bisschen anderer Glaubwürdigkeit kommt. Und die Tatsache, dass Marco Rubio quasi noch einer der ist, der wie aus der ersten Amtszeit, wo eher klassische Republikaner mit eingezogen sind, für diese Stimmen eine Brücke zu bauen schien, machte ihn dann für beide Seiten relevant. Also für die ideologischen Trump-Verfechter auf der einen Seite und andererseits für die eher traditionellen Republikaner, die mit vielen politischen Ansichten ihres eigenen Präsidenten auch Probleme haben, aber die sich tatsächlich diesem Machtkodex untergeordnet haben, um die Partei weiter an der Macht zu erhalten, unterwandert worden sind von MAGA, aber dann Rubio auf der einen Seite eben noch diese Brückenfunktion gesehen haben. Also Rubio ist für zwei Seiten des grundsätzlichen Trump-Camps eine wichtige Figur, aber er ist nur dahin gekommen, indem er mit allem gebrochen hat, was er gerade in diesem Präsidentschaftswahlkampf, den Sie angesprochen haben, aber auch danach und davor als Senator im Übrigen als eigene Conviction, als eigene Überzeugung den Amerikanern erzählt hat. Das macht ihn wiederum für viele dann unglaubwürdig, wenn es tatsächlich um ein höheres politisches Amt gehen würde. Also nicht eine ganz einfache Situation von Marco Rubio selbst, aber in einer Situation, in der er ein State Department abgehalftert hat, das jetzt gar nicht mehr viel leisten kann, steht er tatsächlich als Kopffigur für alles, was neben Witkoff und Kushner international zu leisten ist.
International, auch da gab es ja einen großen Bruch mit Blick auf die Ukraine. Nach München gehen jetzt nämlich alle Blicke gerade Richtung Genf. Aus unterschiedlichen Gründen fangen wir eben an mit diesen Friedensgesprächen, eben unter US-Vermittlung oder wie Donald Trump sagen würde, es soll jetzt ein Deal gemacht werden. Einige in Trumps Umfeld haben ja ausgeprägte Sympathien für Russland. Wo steht denn Marco Rubio da jetzt eigentlich? Weil früher hat er sich da ja ganz anders geäußert, als das eben jetzt tut. Den Bruch haben sie angesprochen. Und dann gab es ja auch diesen Eklat im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten. Da konnte man ihm ja so richtig anmerken, dass ihm das alles extrem unangenehm ist. Also versucht er im Hintergrund jetzt den größten Schaden zu verhindern oder ist er einfach nur extrem biegsam?
Ja, ich glaube, es ist eine wirklich richtig gute Frage, weil wenn man sich an die Anfänge der Rede am Samstagmorgen erinnert, war da ganz viel da vom Kampf gegen den Kommunismus, die Kuba-Krise, die quasi das Brennglas, an dem der Kampf gegen den Kommunismus deutlich wurde. Immer wieder wurden diese kommunistischen Elemente quasi aufgelegt als Gegensatz zu dem westlichen Bild. Und dennoch wurden diese Teile dann nicht mehr mit der jetzigen russischen Regierung verbunden. Oder später in der Rede kam Russland nicht mehr deutlich vor als der Aggressor in diesem Krieg. Und ich glaube, die Situationslage, die sich ja gerade tatsächlich wirklich im Kriegsgebiet verändert, während wir hier sprechen, kommt die große Meldung rein, die Ukraine hat so viel Territorium zurückgewonnen wie seit Anfang des Krieges nicht mehr. Es verändern sich jetzt einfach bestimmte Verhältnisse ganz stark. Aber man muss dazu sagen, dass diese amerikanische Regierung schon seit langer Zeit Donald Trump selbst mit der Rehabilitierung Russlands besonders nicht nur im internationalen System, aber tatsächlich auch besonders im internationalen Handelssystem liebäugelt. Russland wäre wegen einer ganz maroden Industrie, die jetzt komplett auf Kriegsindustrie umgestellt worden ist, ein wunderbarer Abnehmer für Großindustriegüter, die die USA gerade noch herstellt, muss man sagen, weil der Industriesektor, den diese Regierung vermeintlich so stark aufbauen wollte, in der Tat gerade darbt. Es werden viele Industriejobs gekündigt. Die Langzeitarbeitslosigkeit schießt in die Höhe. Das hat große Auswirkungen oder könnte große Auswirkungen haben, schon im dritten Quartal, was die Inflationsrate angeht. Also Donald Trump brechen zu Hause gerade ein paar Fälle weg. Und dafür hätte er gerne tatsächlich einen so reinen neuen Markt wie den Markt in Russland. Und das muss man ja auch mal sehen. Die Nöte eines Präsidenten vor einer Wahl, der historisch unbeliebt ist, dem auch große Teile der eigenen Koalition, der Wählerkoalition wegbrechen. Es ist eben jetzt immer wichtig, amerikanische Außenpolitik und amerikanische Innenpolitik zusammenzudenken, weil da neue Sachzwänge entstehen. Also Marco Rubio hat ein Problem. Ein wirkliches Problem. Einerseits die diplomatischen Nöte, die er erkennt und wo er, glaube ich, eben auch noch aus diesem Ansinnen, dem antikommunistischen Ansinnen, eigentlich eine eigene ideologische Prägung hat, zu sagen, ganz klar, Russland hier der Aggressor, ganz klar muss Russland hier zurückgedrängt werden und wir sehen Erfolge und das müsste man weiterhin unterstützen. Und andererseits, wie soll man sagen, markt- und realpolitische Neuansichten einer amerikanischen Regierung, die gerne am besten alles hätte. Ne? Dass der Krieg aufhört, dass sie sich der ganzen Problematik entledigen können, damit die Europäer dann schlussendlich die Sicherheitsgarantien und die Arbeit machen, um einen möglichen Frieden zu sichern. Und umgekehrt auch noch einen großen Markt in Russland. Wie das zusammenkommen soll, na, entbehrt sich mir meine diplomatische Kreativität und immerhin habe ich 13 Jahre lang ein Programm zur Außenpolitik und der Zukunft der Diplomatie geleitet. Also diese Brüche scheinen einfach so grundsätzlich, dass es tatsächlich die Kapazität der Amerikaner ordentlich einhegt. Sie müssen eigentlich immer noch weiterhin darauf insistieren, dass es einen Waffenstillstand gibt, dass es schlussendlich das gibt, was Russen als Rückschlag empfinden würden. Bislang ist immer noch zu viel Druck auf den Ukrainern, bis hin dazu, dass es eine Wahl geben soll in einer sehr zerrütteten, schwierigen Ukraine. Selbst das haben die Amerikaner durchgesetzt. Also der Druck ist auf der falschen Seite. Er müsste jetzt umgekehrt kommen. Vielleicht helfen die neuen Nachrichten, dass die Ukrainer einiges können, weiterhin in the field of battle Herrn Rubio da jedenfalls an seine Wurzeln zu erinnern.
Und er hat ja, wie haben Sie gesagt, ein Problem nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit Blick auf Iran. Ebenfalls in Genf finden da gerade Gespräche über das iranische Atomprogramm statt. Donald Trump schickt aber ebenfalls den Sondergesandten Steve Witkoff und seinen Schwiegersohn Jared Kushner. Für die Iraner verhandelt offenbar der Außenminister. Wie erklären Sie sich, dass Donald Trump hier nicht Marco Rubio schickt?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man jetzt im Kontext mit dieser amerikanischen Außenpolitik verstehen muss. Es steht hier, im Englischen nennen wir das Grift, also eine Eigenbereicherungsdynamik, die einzahlen soll auf nicht nur die Rollenverstetigung derer, die dann über große Deals im Übrigen, das haben wir im Nahen Osten ganz klar gesehen, persönlich profitieren können, sondern deren Stellung auch in einer möglichen Bereicherungsarchitektur immer verstetigt werden sollen. Also will sagen, aus einem Iran-Deal ist vielleicht für Steve Witkoff und Jared Kushner anders als in den Verhandlungen um Gaza herum und mit den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht etwas persönlich in die Tasche zu wirtschaften. Aber es wird immer deutlicher gemacht, dass das die glaubwürdigen Emissäre dieses Präsidenten sind, besonders wenn es um Dinge geht, die eben auch mit wirtschaftlichen Themen zusammenhängen und dass es da immer sehr starke Einzelinteressen im Gesamtgemengelage gibt. Das hat man ja allein dann gesehen, als die Halbleiter an die Arabischen Emirate verkauft worden sind und Herr Witkoff und Herr Trump jeweils in Krypto das entsprechende Geld abgeforstet haben. Das hatte dann nichts mit der Staatskasse zu tun oder mit Staatsinteresse, sondern einer Bestärkung dieser Figuren im allgemeinen Geflecht des Nahen Ostens. Die Iran-Verhandlungen machen noch mal ganz deutlich, dass es tatsächlich Donald Trump nicht, wie zuerst gesagt, darum geht, den Freiheitskampf der Iraner zu unterstützen. Das ist dann inzwischen vielleicht jetzt gegebenenfalls ein netter Beigeschmack. Es geht ihm tatsächlich vielleicht auch nicht ganz unbedingt in letzter Konsequenz um Regime Change. Es geht ihm vor allen Dingen darum, das zu beenden, was er schlussendlich wohl eher schlecht als recht mit der Bombardierung des iranischen Atomprogramms vor einigen Monaten angefangen hat, was dann aber Experten vom IAEA und anderen Institutionen gesagt haben, das hätte eben nicht zu einer völligen Zerstörung geführt. Das heißt, der Iran weiterhin schlagkräftig mitunter oder jedenfalls wieder aufbaufähig. Also das ist ein Teil, den Donald Trump stark zu Ende bringen möchte, ein diplomatisches Signal senden möchte, damit eben natürlich auch nochmal die starke Bindung an Israel unterstützen möchte. Jared Kushner ist der Mann, der Donald Trumps Tochter in den jüdischen Glauben mitgenommen hat. Hier schwingen ganz viele persönliche Dinge auch mit, wo er sich auch vorstellt, die Träume, die er vom Wiederaufbau für Gaza hat, die wird sich natürlich nur realisieren lassen, wenn der Iran nicht im Hintergrund weiter Machenschaften vorantreibt, die die Hezbollah und andere und die Hamas natürlich weiterhin unterstützen. Also das Auseinandernehmen Irans als feindlichem Akteur, als kapazitärem feindlichen Akteur in der Region, da ist nicht die Trump-Regierung als erstes drauf gekommen. Aber da gab es bislang natürlich andere und zum Teil auch sehr funktionale Ansätze mit dem Nukleardeal, den ab 2003 die Amerikaner verhandelt haben, also unter den demokratischen Regierungen. Jetzt geht es um Zerstörung, um Abbau und was aber eben sehr, sehr deutlich wird, auch wenn Lindsey Graham in München auf der Demo der Iraner stand, es geht erst im zweiten oder vielleicht auch erst im dritten oder vielleicht im wenigsten Blick eigentlich darum, die Menschenrechte im Iran zu unterstützen, zu tragen und das, was eben vielleicht die Werte der Amerikaner ehemals angeleitet haben in Bezug auf den Iran, die sind jetzt in diesem Moment erstmal sekundär.
Aber bei all dem ist ja jetzt auch so gut wie kein einziges Mal der Name quasi Marco Rubio gefallen oder auch J.D. Vance. Warum nicht? Welchen Einfluss haben die beiden überhaupt?
Also Marco Rubio hat ein State Department oder steht einem State Department vor und der sitzt im siebten Stock. Also nur noch mal, um illustrativ zu erklären, wie ist so ein State Department aufgebaut. Der sitzt im siebten Stock. Inzwischen nicht nur insofern abgelöst vom Kern des Hauses, als dass er eben ganz oben sitzt, sondern eben weil das restliche Haus fast leer ist. Und das hat wiederum etwas damit zu tun, wie hat Doge in allen Ämtern gewütet, wie ist der Bürokratieabbau, der strukturelle Abbau der Kompetenzen der USA, wie setzt sich das durch? Wir haben schon ganz klar gesehen, welche Effekte das in unterschiedlichen Bereichen gehabt hat. Ganz klar zu unterstreichen ist, es gibt keine wirklich tiefe Nahostkompetenz mehr im State Department. Entweder haben die Menschen ihren Job quittiert oder sie sind Teil des großen Durchmarsches gewesen. 230.000 Menschen auf die Straße gestellt, deren Wert sie nicht erkannt haben. Und so haben sich gerade bei den Nahostfragen eben und auch bei den Russlandfragen im Übrigen das Duo Witkoff und dann in zweiter Stelle Kushner etabliert. Andere sind hier ja auch wieder ausgetauscht worden, wie zum Beispiel General Kellogg, der ursprünglich die Ukraine-Frage mitverhandelt hat. Also da zeigt sich wieder, hier geht's um Loyalität, hier geht's um Vertrauen, hier geht's auch um Ränkespiele innerhalb der Regierung. Worum es nicht geht, ist diplomatische Kompetenz, Weitsicht, Planung, also all die Dinge, für die sich gerade amerikanische Diplomatie über Jahrzehnte haben auszeichnen lassen, selbst wenn zum Teil die Fehler groß waren, aber strategische Pläne, die dann tatsächlich sich einreihen lassen in eine Befriedungs- und Ermöglichungsarchitektur. In Davos ist Herr Kushner mit seiner Gaza-Slideshow von vielen Menschen, die ich kenne, verlacht worden oder war das eben das Tischgespräch, wie absurd und illusorisch diese Real-Estate-Pläne für den Wiederaufbau Gazas waren und wie losgelöst von den politischen Realitäten, den Nöten der Menschen, auch der gesundheitlichen und Ernährungsversorgung in Gaza, also wirklich den menschlichen Nöten. Und es wird eben immer deutlicher, auch im Iran, es geht hier nicht um Menschen, es geht hier nicht um tatsächliche Diplomatie, es geht hier nicht um die Befriedung einer Region. Es geht in vielerlei Hinsicht um die Ambitionen des Mannes im Weißen Haus selbst und dann im erweiterten Kontext immer auch um sehr viel Geld.
Ambitionen haben Marco Rubio und J.D. Vance, wenn es um die nächste Präsidentschaft geht. Die gelten ja beide als Frontrunner, auch wenn Donald Trump gern nochmal antreten möchte, Nummer 3 dann. Bis zu den Vorwahlen und Wahlen ist natürlich noch eine ganze Weile hin, kann noch viel passieren. Aber nur um mal so ein Gefühl zu bekommen, was würde denn ein Marco Rubio als nächster US-Präsident bedeuten und was ein J.D. Vance?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil genau das sich erst in den nächsten Monaten und Jahren rauskristallisieren wird. Bei J.D. Vance haben wir etwas mehr Ahnung, weil J.D. Vance so viel so stark beeinflusst ist von den technologischen, inzwischen muss man sagen, Technologie-Oligarchen aus dem Silicon Valley, die über die Ursprünge der libertären Bewegung, also einem großen erweiterten Freiheitsverständnis hingekommen sind, zu einer völligen Neustrukturierung, einer hierarchischen Neustrukturierung des menschlichen Lebens, wo eben viel Technologie auch eine Rolle spielen soll und deshalb auch motiviert im Übrigen aus eigenem Verständnis von den Wurzeln der Apartheid. Ich denke speziell an Peter Thiel und Elon Musk, die besonders auch an diese hierarchische Aufstellung von menschlichen Möglichkeiten, Kapazitäten, aber auch Hautfarben denken. Das ist das Geld, was hinter J.D. Vance steht. Das sind die Teile, die J.D. Vance stark ideologisiert haben. Also Peter Thiel, Mark Andreessen, Elon Musk. Und die natürlich in einen Wahlkampf und einen Vorwahlkampf auf der Seite J.D. Vance stünden, weil sie in ihm den Umsetzer und Übersetzer dieser ideologischen Linien, die nochmal einen speziellen, wie soll man sagen, einen speziellen Zungenschlag am Weißnationalistischen sind. Und insofern ist da auch finanziell J.D. Vance mit Sicherheit besser aufgestellt. Marco Rubio hat es deutlich schwerer. Erstens, weil er diese Migrationsgeschichte hat. Zweitens, weil die Migrationsgeschichte sich eben auch stark mit Flüchtlingen verbinden lässt. Kleiner Asterix noch bei J.D. Vance. J.D. Vance ist mit einer amerikanischen Inderin verheiratet. Das wird ihm immer mehr im Übrigen gerade in der ideologischen Bewegung zu einer Bürde. Das ist aber alles dann grauenhaft, wenn man diese Dinge schon politisiert. Das nur als persönliche Anmerkung. Bei Marco Rubio ist es tatsächlich so, dass es sehr schwierig wird, die eigene Geschichte tatsächlich nach vorne und längerfristig zu negieren. Er hätte den Vorteil, dass vielleicht angesichts des großen Chaos, den Donald Trump besonders politisch, nicht strukturell. Die Republikaner insgesamt finden natürlich bewundernswert, mit welcher Machtphilosophie Donald Trump an den Umbau der amerikanischen Demokratie rangegangen ist, um gerade vermeintlich den Republikanern einen Machtvorlauf in fast Unermessliche zu sichern. Es sei denn, die Widerstände werden einfach zu groß und auch da regt sich einiges. Aber Marco Rubio ist eben insofern angezahlt, die persönliche Biografie passt nicht in die ideologische Linie. Traditionelle Republikaner würden zu Rubio tendieren, haben aber dann umgekehrt ein Problem mit seiner Glaubwürdigkeit, weil er sich so verdingt hat auf diese Art und Weise und aus der eigenen Vita, aus der eigenen Erzählung, aus den eigenen lang anhaltenden politischen Bögen, die er immer gezogen hat, dass er damit politisch gebrochen hat. Also beide haben, und das müssen wir vielleicht bei J.D. Vance auch nochmal sehen, J.D. Vance hat viermal seinen Namen geändert, aus unterschiedlichen Gründen. Beide haben klassische Authentizitätsprobleme. Wenn ich aber jetzt Geld wetten müsste, wen quasi die Bewegung eher tragen würde und wie finanzstark sie hinter ihm stehen würden, dann ist das große Geld immer noch bei J.D. Vance. Es sei denn, und auch das könnte passieren, die ideologische Bewegung zerfleischt sich selbst. Wenn ein Donald Trump erstmal weg ist oder ankündigt, er würde weg sein. Und das ist besonders bei den Egoismen, die in dieser Bewegung eine Rolle spielen, durchaus auch eine mögliche Realitätsbogen.
Und die Republikaner machen sich also zumindest schon ein bisschen warm, aber auch die Demokraten, auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da liefen ziemlich viele Schwergewichte rum, wenn man so will, oder da haben sich viele Schwergewichte, sind sich warm gelaufen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, die Kongressabgeordnete AOC, Ocasio-Cortez, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, US-Senator Mark Kelly. Also war München auch so eine Art Vorwahlbühne?
Ich glaube, wenn man einmal anschauen würde, wer hat die meisten Selfies auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz fährt mit denen nach Hause, dann war es in jedem Fall der Gouverneur von Kalifornien. Im Amerikanischen würde man sagen, everybody wanted a piece of him. Und das hat man tatsächlich auch gesehen. Ein Treffen mit dem Bundeskanzler, das direkt von Rick Grenell, dem ehemaligen US-Botschafter in Berlin, als der größte außenpolitische Fehler von Friedrich Merz bezeichnet wurde, aber dabei gar nicht in Struktur verwerflich. Aber tatsächlich wirklich mit allen europäischen Staats- und Regierungschefs scheint sich Gavin Newsom getroffen zu haben, um natürlich einen Akzent zu setzen, um auch nochmal darauf hinzuweisen, dass nach seiner Meinung das Trump-Phänomen eines ist, was sich schon zersetzt und kein bleibendes, dass das Amerika, ne, das, was viele Leute noch im Herzen bewegt, tatsächlich auch noch da ist. Also viel davon, aber natürlich auch eine Positionierung. Interessanterweise hat die Kongressabgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez immer wieder gesagt, die Amerikaner bräuchten eine Außenpolitik für die Mittelschicht, eine Außenpolitik für das Klassensystem, was Amerika immer noch abbildet. Dann musste man sich etwas an den Kopf greifen, denn das waren A, auch angeblich die Ziele der beiden Regierungen, aber B, sagte Eldridge Colby, eben auch jener besagte nationale Sicherheitsberater von Pete Hegseth, das würden auch seine Teile der Regierung betreiben. Also immer eine Außenpolitik, die sich am gemeinen amerikanischen Mann abarbeitet. Da fragt man sich, hat die eine Seite oder die andere Seite nicht verstanden, was der amerikanische gemeine Mann eigentlich möchte. Aber tatsächlich war da viel Positionierung im Raum. Andere Gouverneure wiederum, die auch bei den Demokraten in Frage kämen, waren auch da. Gretchen Whitmer, die Gouverneurin aus Michigan, hat ein Podium bestritten, in dem sie quasi krönungsmessenmäßig neben Hillary Clinton saß, die sie da bestärkt hat in dieser Rolle. Also die noch nicht ausgearbeitet ist, ob es gegebenenfalls auch oder eine Frauenspitzenkandidatin wiedergeben könnte, selbst wenn innenpolitisch das Geschmäckle danach nicht so stark zu sein scheint. Also in der Tat, eine Positionierung, eine Vorstellungsrunde möglicher demokratischer Kandidaten aus allen möglichen Runden, Kongress, Gouverneure in München, damit besonders auch die Europäer einen Eindruck bekommen konnten, wer sie sind. Bei Gavin Newsom eine Kombination aus Politik und Schaulaufen, das passt inzwischen zur Persona Gavin Newsom selbst.
Und ich möchte noch kurz über Ihr Buch sprechen, Der amerikanische Weckruf. Die USA feiern ja 250 Jahre Unabhängigkeit. Ist Ihnen denn als Halbamerikanerin zum Feiern zumute?
Nein, im Gegenteil. Ich habe das Buch geschrieben aus einer sehr starken Beziehung und habe mich darauf immer wieder bezogen, nicht nur auf die Unabhängigkeitserklärung, sondern tatsächlich wirklich auf die Gründungsdokumente der USA. Man muss in diesem Kontext immer sehen, die Verfassung, die dann 11 Jahre später und dann in einem blutigen Bürgerkrieg verteidigt werden musste, immer sehen, dass die Geschichte der amerikanischen Demokratie so historisch und so bahnbrechend war für unsere europäischen Demokratien. Also dass das tatsächlich das Vermächtnis ist, was wir hier in Europa haben, dass die Ideen der europäischen Aufklärung das erste Mal in den USA Staatsform gefunden haben. Aber das ist immer ein stetiges Arbeiten und ein stetiges Durchsetzen eines relativ schwachen, wenn man so möchte, Kompromisses war. Und ich zeichne im Buch nach, wie eben gerade sich die MAGA-Bewegung die Neuauslegung der Verfassung, ihre Auslegung der Verfassung zunutze gemacht haben, um eine Art moralischen Boden zu begründen für das, was sie vorhaben und welche Gefahr davon ausgeht. Und ich beziehe mich in dem Buch nochmal stark eben auch die Verfassungsväter, die ganz klar sagten, wenn man seine eigene Demokratie, sein eigenes System aus dem Auge lässt, dann können die Feinde der Freiheit sehr schnell tätig werden. Thomas Jefferson sagte, ewige Wachsamkeit ist der Preis von Freiheit und meinte eben auch in diesem Ansinnen der Amerikaner, ne, die sollten sich um Life, Liberty and the Pursuit of Happiness kümmern, dass man sich ständig engagieren müsse mit seinem eigenen System. Und ich meine den Weckruf insofern, weil das, was wir in dieser Schnelligkeit systemisch gesehen haben, das zeichne ich in dem Buch nach, wie schnell das gehen konnte, aber was der Nährboden über 30 Jahre war, der diese Beschleunigung erst möglich gemacht hat, war, um so aufzuzeigen, wie der Nährboden eben langsam auch in europäischen Demokratien sich einnistet, wie wir ganz klar sehen müssen, wie diese Dinge sich verschieben, sei es bei der Informationsbreite, der Zeitungsmarkt, der Informationsmarkt schrumpft auch hier massiv stark, wie unsere Schulen angegangen werden, von rechtspopulistischen Parteien unterwandert werden, wie eine Denunziationskultur zum Teil in unseren Schulen einzieht, aber auch wie wir bestimmte Dinge langsam aus den Augen verlieren, nämlich wie viel in unseren Demokratien über Normen und über Gewohnheitsrechte läuft, wie wenig Institutionen tatsächlich abgesichert sind. Wir haben es gerade geschafft, das Bundesverfassungsgericht legislativ abzusichern. Wir haben aber 16 Landesverfassungsgerichte. in denen Richter der AfD bereits sitzen, in 3 davon. Also wie sehr wir darauf achten müssen, eben diese Wachsamkeit nicht aus dem Auge zu verlieren. Denn wenn wir unsere Demokratien selbst vernachlässigen, dann muss es uns nicht wundern, wenn eine so ideologisch eingefärbte Regierung in einer nationalen Sicherheitsstrategie der USA ankündigt, sie wollen jetzt nur noch mit gesunden Ländern zusammenarbeiten und meinen dabei phänotypisch weiße Länder, die sich eben auf eine radikale Ideologie einlassen. Dass wir das nicht wollen und wenn wir das nicht wollen, heißt es tatsächlich dann den amerikanischen Weckruf annehmen und zu Hause vor allen Dingen nachzubessern, zu vertiefen. All das, was unsere Demokratie leisten können muss, das beginnt eben mit solchen Gesprächen, das beginnt mit aufmerksamer Presse, das beginnt mit Streitkultur und das beginnt ja vor allen Dingen auch mit Wachsamkeit um die eigene Demokratie für den Einzelnen, aber natürlich eben auch für unsere Staats- und Regierungschefs. Aber dass wir aufgefordert sind, alle was zu tun, das ist ganz wichtig, damit wir dann nicht umgekehrt unsere Freiheiten auf die Art und Weise verteidigen müssen, wie es in Minneapolis, in Kalifornien, in Chicago derzeit der Fall ist.
Sagt Catherine Klüver-Ashbrick. Besten Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einordnung. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Da nicht für.
Das war die aktuelle Folge von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag, also spätestens kommenden Dienstag. Im Falle von Breaking News melde ich mich selbstverständlich früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.